Salatschatten.
Die dunkle Seite der Vitamine.
Und hier ist er wieder, der Salatschatten inmitten eines Weltgeschehens, das wenig Frühlingsgefühle aufkommen lässt. Der Fokus im großen Weltneuordnungsgerangel hat sich gerade verlagert auf den Iran bzw. auf den gemeinsamen Versuch von Israel und den USA, diesen Staat entweder zu subordinieren oder ihn unbrauchbar zu machen als regionalem Player einerseits und für die Benutzung durch die Volksrepublik China und die Russische Föderation andererseits. Erbärmlich wie immer, was sogenannte Linke beim Thema umtreibt, ob der Iran irgendwelche Minderheiten diskriminiert, zum Beispiel analog auch der Jubel zur Ungarnwahl. Das Elend des linken Moralismus ist omnipräsent. Den geopolitischen Megapoker zu verstehen, ist darin nicht vorgesehen. Politökonomische Theorie stört nur beim parteilichen Eifern. Die USA verfolgen ihre strategischen Vorhaben bei allem Vor und Zurück ungebrochen. Dass die EU unter mehr oder weniger deutscher Führung in deren globalen Poker nicht abseits stehen will, läuft dabei gerade ein wenig unter dem Radar. Der Krieg gegen die Russische Föderation, ob nun 2029 oder 2030, ist jedenfalls in Planung. Zum deutschen Beitrag zur Weltkriegerei heute zwei Beiträge. Zuerst ein wenig trockene Sachlichkeit. Herbert Auinger hat in seinem Podcast keinen Kommentar. Salatschattenhörer kennen ihn. Ein paar Gedanken zum deutschen Imperialismus formuliert, zum aktuellen natürlich. Ein Teil davon sind dieses Mal längere Passagen aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wer den etwas kompakt formulierten Sätzen nicht recht folgen kann, sei auf Herberts Seite bei cba.media verwiesen, wo das Skript nachzulesen ist. Zu ein wenig geistiger Mühe allerdings sei dringend geraten. Hirnfreies Lamento gibt es in jeder Zahl und Farbe, leider auch in Schwarz und Rot. Danach gibt's noch leichter konsumierbare Teile aus einer Podiumsdiskussion mit Jörg Kronauer und Fabian Lehr. Doch jetzt erstmal Herbert Auinger mit deutscher Imperialismus heute.
Ich wünsche wieder einmal den hoffentlich halbwegs entspannten Nachmittag. Das Thema ist jedenfalls danach. Es geht heute um die aktuellen Drangsale des deutschen Imperialismus. Sozusagen hat der über seine Gewaltverhältnisse gelebt. Also kein Kommentar auf Sendung. Am Mikrofon wie immer Herbert Auinger, der Einstieg stammt von einem Experten. Herr Oberst A.D. Roderich Kiesewetter ist keine Gestalt aus den letzten Tagen der Menschheit. Er heißt nur so, als hätte ihn Karl Kraus erfunden. Herr Kiesewetter ist vielmehr Mitglied des Deutschen Bundestags für die CDU und Angehöriger von dessen Auswärtigem Ausschuss. Für den Namen kann er vermutlich nichts. Seine Anspruchshaltung wird dem Bild, das Kraus von ihm gezeichnet hätte, nichtsdestotrotz gerecht. Zitat: Aus meiner Sicht muss unser Ziel lauten, dass Russland verliert und die Ukraine gewinnt. Und dieses Ziel muss man konkret definieren. Heißt folgendes: Dass die Ukraine gewinnen soll, muss heißen, dass sie mindestens ihre Grenzen vom Januar wiederherstellen kann, am besten von 2014. Alles andere ist Sache von Verhandlungen. Und jetzt kommt's. Dass Russland verliert, heißt, Russland muss sich zurückziehen, muss verlieren lernen wie Deutschland 1945. Es muss Reparationen zahlen und Kriegsverbrecher an ein internationales Tribunal überstellen. Dass Russland verlieren muss, heißt ausdrücklich nicht Regime-Change von außen, denn keiner greift Russland an. Russland hat ein Land überfallen, aber die Zukunft Russlands ist Sache der russischen Bevölkerung. Überraschend großzügig am Schluss. Das stammt vom 24. November 2022. Also, Russland muss verlieren lernen wie Deutschland 45. Vorbild Deutschland für den guten alten oder den brandaktuellen Revanchismus? Wie Deutschland 45, also bedingungslose Kapitulation, ein Regime-Change von außen, Besatzungsmächte entscheiden über die Zukunft Russlands und das alles, wodurch keiner Russland angreift und der Regime-Change keiner von außen sein soll, ziemlich verwirrend. Da ist offenbar die Kriegsgeilheit mit dem Abgeordneten durchgegangen und hat darüber einige Resultate einer genuin deutschen Nachkriegspädagogik zur Kenntlichkeit entstellt, den diesbezüglichen geheimen Lehrplan gewissermaßen bloßgelegt. Russland heute wie Deutschland 45 samt Reparationen und womöglich Bewältigung? Naja, nun gut. Aber, oder beziehungsweise, warum hat Deutschland eigentlich damals keine Reparationen an die Sowjetunion gezahlt? Warum hat Deutschland Reparationen an Israel bezahlt? Hat sich die frisch gebackene Bundesrepublik nach 1945 doch der Auffassung ihres Rechtsvorgängers angeschlossen und den Völkermord an den Juden als Krieg des damaligen Deutschen gegen das jüdische Volk sanktioniert, sodass nach der Niederlage gegen eine internationale Koalition Reparationen fällig waren? Und vor allem, warum haben die USA im weiteren Verlauf Reparationen an Deutschland gezahlt? Fragen über Fragen, aber glücklicherweise muss sich Herr Kiesewetter darüber nicht den Kopf zerbrechen. Sein Job besteht schließlich darin, heutige Ansprüche vorzutragen. Seinen Vergleich mit 1945 kann man auch etwas anders akzentuieren. Das macht Jens van Scherpenberg in seinem aktuellen Buch Großmacht sucht, im Februar erschienen. Zitat: 80 Jahre nach dem katastrophalen Scheitern des Nazi-Versuchs, mit rücksichtsloser militärischer Gewalt eine Neuordnung Europas unter deutscher Herrschaft durchzusetzen, wurde der russische Krieg gegen die Ukraine für Deutschland zum zwar nicht bestellten, aber durchaus willkommenen Anlass, über seine ohnehin gegebene Stellung als wirtschaftliche Vormacht in Europa, darüber hinaus nun auch die Führung als Militärmacht auf dem europäischen Kontinent anzustreben. Mit der Zeitenwende und erst recht mit den Verschuldungsbeschlüssen von März 25 wurden die bisherigen Konstanten deutscher außenpolitischer Zurückhaltung als entbehrlich abgehakt. Die beschleunigte Modernisierung und Aufstockung von Personal, Waffensystemen und sonstiger Ausrüstung der Bundeswehr verträgt keine finanziellen Schranken mehr. Nochmal der Hinweis, das stammt aus dem Buch Großmacht sucht von Jens van Scherpenberg, soeben erschienen. Die eingangs zitierte Begeisterung von Herrn Kiesewetter datiert aus der Kriegseuphorie des Jahres 2022. Seither hat sich einiges getan, denn damals war verglichen mit heute die westliche Welt noch in Ordnung. Unter Präsident Biden haben die USA in guter bisheriger Tradition darauf bestanden, dass das Recht zum Krieg, ein Monopol des Westens unter amerikanischer Führung zu sein und zu bleiben hat, dass der völkerrechtswidrige, verbrecherische Angriffskrieg ein Privileg westlicher Staaten bzw. Verbündeter zu sein und zu bleiben hat und dementsprechend der russische Angriff als Verbrechen gegen die internationale Ordnung zu werten und zu bekämpfen sei. Darauf bezieht sich damals der Nassfursche Herr Kiesewetter mit seiner Forderung nach dem Endsieg. Deutschland als in Europa maßgebliches Subjekt des Westens muss endlich mal wieder einen Krieg in der Ukraine gewinnen. Nichtsdestotrotz war der russische Angriff und die danach beschlossene deutsche Zeitenwende der erste Schritt in ein wachsendes deutsch-europäisches Dilemma. Ich mache es mir heute einfach und stelle im Wesentlichen zwei aktuelle Publikationen vor. Die erste ist schon erwähnt, das ist das aktuelle Buch Großmachtsucht. Das zweite ist die aktuelle Ausgabe des Gegenstandpunkts Nummer 1, 2026 und daraus zitiere ich ebenfalls ein paar Passagen. Denn der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 setzt dem Konzept der friedlichen Eroberung des Kontinents durch die EU und damit durch die deutsche Führungsmacht ein Ende. Das von der NATO und der US-Führung über die Staatenwelt verhängte, wo immer nötig mit Gewalt zur Geltung gebrachte Gewaltverbot für alle anderen Staaten, ausgenommen Verbündete, hat die russische Großmacht nicht davon abgehalten, den Aufbau und die westliche Aufrüstung eines in EU und NATO faktisch integrierten Feindstaates, der gegen die russische Bevölkerung im Osten auf seiner territorialen Integrität besteht, im russischen nahen Ausland mit Krieg zu stoppen. Zusatzbemerkung, faktisch integriert in EU und NATO meint hier die Bequemlichkeit der Westmächte, sich selber bei der Benutzung der Ukraine auf nichts verpflichtet zu haben, zusammengefasst in der populären Formel zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Einschub Ende. Die Geltung dieses Gewaltverbots aber war es gerade, die den ökonomischen Potenzen der kapitalistischen Mächte Europas, ihrer Verfügung über den Binnenmarkt, über exportwilliges und fähiges Kapital und über Kredit, das Gewaltverbot hat dieser ökonomischen Dominanz die Qualität einer politischen Zwangsgewalt in Form eines ökonomischen Sachzwangs verschafft, die den für die EU-Erweiterungen vorgesehenen Staaten im Grunde keine Wahl ließ. Unter der Bedingung entschiedener Gewaltverhältnisse blieb den Staaten in Westeuropa nach dem Ende des Sowjetblocks, auch denen im Osten, nichts anderes übrig, als ihr nationales Heil in der Beteiligung an der kapitalistischen Konkurrenz auf dem europäischen Markt zu suchen, den die überlegenen, konkurrenzfähigen EU-Mächte im Besitz hatten. Die haben den Akkumulationsraum ihres Kapitals Zug um Zug erweitert, die Märkte der Kandidatenländer besetzt und übernommen, haben diese Staaten wirtschaftlich geöffnet, sie in den EU-Block eingegliedert und dem eigenen europäischen supranationalen Recht unterworfen. Es ist diese, ihre Macht, den Kontinent mittels ökonomischer Potenzen auch politisch zu beherrschen, die die dominierenden EU-Staaten durch Finanzierung und Bewaffnung der ukrainischen Gegenwehr gegen die russische Invasion unter dem Namen einer europäischen Friedensordnung verteidigen. Der zivile Imperialismus der europäischen Mächte braucht nun doch einen Krieg und eine russische Niederlage, damit die Funktionalisierung der europäischen Staatenwelt für die Vormächte der EU innerhalb und außerhalb dieser Union friedlich und alternativlos bleibt. Was nichts anderes bedeutet, der friedliche Weg ist zu Ende. Die Öffentlichkeit in Osteuropa hält den Anschluss der Trümmer des ehemaligen Ostblocks an die EU ohnehin für nicht weiter begründungsbedürftig, weil ebenso sachzwangartig wie grundvernünftig. Dass diese EU-Erweiterung in den betroffenen Ländern jede Menge Erweiterungsverlierer produziert, dass sich die politischen Kräfte in den dadurch erzeugten Auswanderungsländern spalten und über den Weg der Nation und über den Umgang mit den europäischen Diktaten in die Haare kriegen, das wird von aufgeklärten Beobachtern außerhalb gern auf die Unvernunft und den nur in diesen Ländern völlig unberechtigten Nationalismus zurückgeführt, denen die EU-Vormächte den Segen der Unterwerfung unter die übernationalen europäischen Vorschriften und Vorgaben erst noch beibringen müssen. Der Promi unter den Aufmüpfigen ist natürlich Viktor Orban, der aus der ungarischen Staatspleite des Jahres 2008, übrigens zeitgleich mit der Pleite der Ukraine, gelernt hat, dass die Unterwerfung unter die Regularien des Binnenmarktes, die von den etablierten europäischen Mächten zum eigenen Nutzen gesetzt wurden, dass die für einen Staat wie Ungarn den nationalen Niedergang bedeuten. Dagegen will er einen Aufstand machen, übrigens ohne eine wirklich praktikable Alternative anbieten zu können. Und ob die Unterstützung von America First für ein Land wie Ungarn so eine Alternative werden oder wenigstens eine voranbringen könnte, das müsste sich erst erweisen. Der Status quo ante schaut jedenfalls so aus: Den Krieg der Ukraine gegen die Invasion finanzieren und lenken die NATO-Staaten zunächst gemeinsam. An vorderster Front die amerikanische Weltordnungsmacht, die das von ihr beanspruchte Monopol auf den Gebrauch militärischer Macht vom russischen Krieg herausgefordert sieht. Im Ringen um die Behauptung dieses Monopols stellen sich die USA de facto hinter den Machtanspruch der EU gegen Russland und verschaffen dem Engagement der europäischen Mächte gegen die russische Atommacht die nötige atomare Rückendeckung. So macht oder macht es sich für Deutschland noch einmal seine Ein- und Unterordnung in das US-Weltkriegsbündnis namens NATO bezahlt. Dass Deutschland selbst bis in die Eigenart seiner Rüstung auf ein autonom handlungsfähiges Militär, vor allem auf eigene Atomwaffen, verzichtet oder verzichtet hat, dass es seine Gewaltmittel überhaupt nur im Rahmen und als Teilstreitmacht in Bündniskriegen unter US-Kommando zum Einsatz bringt, also unmöglich als Gewaltkonkurrent der USA auftreten kann, das sicherte der westlichen Führungsmacht die unverbrüchliche Treue ihres deutschen Verbündeten und diesem die Solidarität der Supermacht gegen die Gewalt imperialistischer Konkurrenten. Noch einmal oder bisher. Deutschland im Kollektiv der westlichen Ordnungs- und Aufsichtsmächte akzeptiert für sich eine beschränkte militärische Souveränität und erntet damit die Beschränkung der Souveränität aller Staaten, mit denen es zu tun hat. Bisher. Was hat sich geändert? Ich zitiere wieder Scherpenberg, Großmacht sucht. Mit seiner Absage an die westliche Wertegemeinschaft, an internationale Verträge und Bündnisverpflichtungen, an alles, was bislang die von den USA maßgeblich garantierte regelbasierte Weltordnung ausmachte, stellt Trump klar, dass er auf der Grundlage der fraglosen militärischen Überlegenheit der USA und der auf dem Dollar als Weltwährung gegründeten Wirtschaftspotenz nunmehr auf absoluter Freiheit in der Definition und Durchsetzung amerikanischer Interessen besteht. Was nützt, was lohnend ist bzw. durch sogenannte Deals lohnend gemacht werden kann, wird von Fall zu Fall entschieden. Das hat nichts mit Isolationismus oder Rückzug zu tun. Statt die Welt in Gut und Böse aufzuteilen, sortiert die Trump-Regierung sie offen nach dem Kriterium der Großmachtrivalität. Russland ist von daher für Trump mit seiner Nuklearmacht zwar eine respektable Großmacht, die aber gar nicht in der Lage ist, der amerikanischen Weltstellung in die Quere zu kommen. Seine konventionellen Streitkräfte sind weit davon entfernt, globale Machtprojektion zu ermöglichen. Sieht man übrigens am Vergleich mit dem Krieg gegen den Iran aktuell. Seine Nuklearwaffen, die russischen, taugen letztlich nur dazu, die eigene Existenz zu sichern. Gegen diese Macht lohnt es nicht, amerikanisches Geld und Waffen einzusetzen. Dass Putin in seinem nahen Umfeld keinen zum antirussischen Bollwerk hochgerüsteten Feind wie die Ukraine dulden will, ist für einen Ami-Präsidenten, der sich die Erneuerung der Monroe-Doktrin auf die Fahnen geschrieben hat und Anspruch auf Grönland und die Panama-Kanalzone erhebt, nur zu verständlich. Zudem gehört Russland nicht zu den Ländern, die sich durch hohe Exportüberschüsse im bilateralen Handel an den USA bereichern. Und nicht zuletzt teilt Putin ja auch die Werte, die Trump und seine MAGA-Bewegung mit ihrer konservativen Revolution verfolgen. Auf der bisherigen Basis des Westens hat Deutschland seinen europäischen Block und die deutsche Führungsrolle in ihm weiter ausgebaut, dem amerikanischen Verbündeten auch wirtschaftlich Konkurrenz gemacht und sich als inzwischen global gewichtige EU-NATO-Macht konstruktive und lohnende Beziehungen zu Staaten wie Russland und China auch dann noch geleistet, als die USA früher diese schon als Weltmachtrivalen in Schach halten wollten. Das alles hat auf einer prekären Grundlage geklappt. Die deutsch-europäischen wirtschaftlichen Zwangs- und Erpressungsmittel funktionieren nur unter der Voraussetzung der allseitigen Respektierung der etablierten internationalen Gewaltverhältnisse, die Deutschland nicht garantieren kann. Sie funktionieren auch innerhalb der EU nur in Form von Kompromissen und Tauschgeschäften, die eine definitive Unterordnung und eine einseitige Indienstnahme der Partner für die deutsche Größe nicht zulassen. Die deutsche europäische Führungs- und globale Mittelmacht hat, nutzt und beansprucht längst einen Status in der Hierarchie der Mächte, den sie mit eigenen Mitteln überhaupt nicht untermauern, nicht garantieren kann. Sie hat über ihre Verhältnisse gelebt. Das deckt Präsident Trump brutal auf, indem er mit Beginn seiner zweiten Amtszeit dem Schlachten in der Ukraine den Status eines Weltordnungskrieges und damit den europäischen Verbündeten den Status mit weltordnender Mächte aberkennt. Er probiert zumindest einen eigenen Frieden mit Russland zu finden und entzieht den Europäern schrittweise die Unterstützung und Rückendeckung für ihre Konfrontation und manövriert damit besonders die Führungsmächte in die prekäre Rolle der eigentlichen Feinde Russlands, die entweder die Konfrontation und damit ihren Anspruch auf die europäische Ordnung über die EU hinaus aufgeben oder sie mit eigenen Mitteln, auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko bestehen müssen. Sie können das sowohl wegen ihrer NATO-arbeitsteilig beschränkten militärischen Potenzen, denen die atomare Eskalationsfähigkeit abgeht, als auch wegen des unfertigen Zustands ihrer Union als Kriegssubjekt, denn sowas braucht schon ein einheitliches Kommando, das können sie momentan und auf Sicht nicht leisten. Putins Krieg und Trumps Wende untergraben das Fundament der bisherigen weltpolitischen Rolle Deutschlands, nämlich die von der US-geführten NATO realisierte Relativierung der Souveränität aller Nationen, vereinbart erstens zwischen den bisherigen Verbündeten in Form ihrer kollektivierten Militärmacht, zweitens per Abschreckung erzwungen gegenüber dem Rest der Welt. Auf Basis der grundsätzlichen Orientierung militärischer Gewalt durch das westliche Bündnis auf die Erzwingung eines zivilen Verkehrs zwischen den anderen Nationen der Welt hat Deutschland sich erstens die europäische Staatenwelt erschlossen, die EU wirtschaftlich dominiert und in Kooperation mit den anderen Vormächten dirigiert. Zweitens konnte es sich auf seine europäische, weltweit zweitwichtigste Wirtschaftsregion gestützt, als Repräsentant Europas fast gleichrangig den globalen Mächten USA, Russland, China, dem Rest der Staatenwelt sowieso gegenüberstellen. Jetzt steht der gewaltsamen Selbstbehauptung Russlands keine einige NATO mehr gegenüber, die dem Rivalen Krieg und Kriegserfolge verwehrt. Der Army-Präsident seinerseits hat zwar überhaupt kein Problem mit dem Einsatz kriegerischer Gewalt, er hat noch nichts mehr übrig für eine kollektivierte westliche Gewalt und deren Einsatz für eine globale Ordnung. Das nötigt alle Staaten, setzt sie aber auch frei, den Respekt vor ihren vitalen Interessen mit der militärischen Gewalt zu erzwingen, die sie selbst aufbringen können. Offenbar kalkuliert inzwischen jeder Mikrostaat in Asien zwischen Afghanistan und Thailand offensichtlich das Verhältnis zu seinen Nachbarn ganz neu durch, territorial und gewaltmäßig. Immerhin ist nach wie vor auf Herrn Oberst A.D. Kiesewetter Verlass. Der lässt sich vom Schwenk der USA nicht übermäßig beeindrucken und ortet eine vorwärtsweisende Verlässlichkeitslücke. Zitat aus dem Februar 2026, Kiesewetter: Russland und USA stehen auf einer Seite gegen die Ukraine und das können wir natürlich nicht zulassen, weil sie damit gegen das deutsche Interesse an der Ukraine stehen. Er setzt fort: Deutschland braucht Verlässlichkeit bei der Abschreckung mit Atomwaffen. Ja, Deutschland braucht Verlässlichkeit, jetzt wo die Verlässlichkeit der USA weg ist. Woher die kommen soll, das wird schon noch und das wird man schon noch sehen. Abschließend wieder der Hinweis, das kann man alles nachhören und nachlesen auf cba.media, Podcast, kein Kommentar. Und dort sind auch die Quellenangaben zu finden und dort werden auch Einwände, Beschwerden, Anregungen entgegengenommen.
Ihr seid im Freien Radio Potsdam im Salatschatten mit Jobst und hörtet gerade Herbert Auinger zum deutschen Imperialismus. Nachzuhören und zu lesen auf cba.media. Podcast, kein Kommentar. So, nun gibt's noch Redebeiträge aus der Podiumsdiskussion Recherche zum militärisch-industriellen Komplex in der Berliner Friedenskonferenz von Ende Februar in Berlin. Jörg Kronauer und Fabian Lehr waren geladen. Beide seien auch darüber hinaus empfohlen. Jörg als Autor von German Foreign Policy und Fabian mit seinem YouTube-Kanal auf Facebook und anderen Plattformen. Los geht's mit einer halben Stunde deutsche Rüstung und ihre Folgen.
Jürgen Wagner von der Informationsstelle von der Militarisierung, die Juri auch eben benannt hat, hat für diesen Kontext den Begriff von einem neuen politisch-militärisch-industriellen Komplex geprägt. Und meine Bitte wäre, vielleicht auf die Frage einzugehen, was kennzeichnet dieses Geflecht aus Politik, Bundeswehr, Rüstungsindustrie und Forschung in Deutschland heute konkret? Und vielleicht kannst du auch hier nochmal genauer auf die Rolle der verschiedenen Stiftungen und Lobbygruppen in Berlin eingehen.
Ja, der militärisch-industrielle Komplex oder neue politisch-militärisch-industrielle Komplex. Ich meine, auch bei dem alten militärisch-industriellen Komplex war die Politik immer mitgedacht, aber wie das mit dem mitgedacht so ist, ne, manchmal ist es besser, das auszusprechen. Insofern politisch-militärischer Komplex ist auf jeden Fall eine gute Formulierung, sehr angebracht. Ich denke, die Tatsache, dass der politisch-militärische Komplex oder politisch-militärisch-industrielle Komplex in der Bundesrepublik nicht die Bedeutung hatte in den letzten 30 Jahren, lag einfach daran, dass die Rüstungshaushalte nicht so groß waren, wie sie es auch vorher im Kalten Krieg noch waren und längst nicht so groß wie in den Vereinigten Staaten. Das heißt, das Volumen war einfach gar nicht gegeben. Das ist aber was sich jetzt ändert. Wenn in 2 Jahren oder in 3 Jahren wirklich 150 Milliarden Euro pro Jahr in die Rüstung gesteckt werden, ins Militär, ne, das ist ein irrsinniges Geschäftsvolumen. Und das wiederum bedeutet, dass da natürlich unheimlich viel Industrie sich reinwerfen wird in diesen Bereich. Und natürlich muss die Industrie irgendwie vernetzt sein. Ne? Die muss ja auch politisch, also an die Aufträge aus der Politik gelangen. Und das ist ja auch das Spezielle bei der Rüstung. Ne? Die Aufträge kommen nicht von Privatunternehmen, sondern die kommen vom Staat. Ne? Und von daher muss eben die Intensität sozusagen der Verbindungen zwischen Staat und Wirtschaft und in dem Fall Rüstungsindustrie eben da auch wieder gestärkt werden. Das heißt, wir sind gerade in der Phase, wo der politisch-militärisch-industrielle Komplex in Deutschland gerade wieder entsteht. Deutschland wird in 10 Jahren vermutlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, völlig anders ausschauen als heute, aufgrund der dramatisch steigenden Entwicklung dieses Komplexes. Das wird nicht nur ökonomische, sondern auch soziale, gesellschaftliche Folgen haben, die wir wirklich im Alltag spüren werden. Wo kann man das konkret sehen, diesen Komplex? Also es gibt natürlich regionale Schwerpunkte, das ist völlig klar. So ein Schwerpunkt ist beispielsweise München in Bayern. Rings um München gibt es wirklich eine breite Rüstungsindustrie und das hat Folgen, denn kein Kommunalpolitiker in den Kommunen rings es um München, in denen es Rüstungsindustrie gibt, wird sich jemals gegen Rüstungsindustrie aussprechen. Im Gegenteil, die werden natürlich Lobbyarbeit für die Rüstung betreiben und werden erstmal im Landtag dann über das Land, Bundesland Bayern halt auch in der Bundespolitik dann eben ja Stimmung zu machen, versuchen, Einfluss nehmen. Und das wird dramatisch zunehmen. Bayern, also München und Umland ist nicht der einzige Schwerpunkt. Berlin ist ein wichtiger Punkt. Diese großartige Recherche hier ist ein ganz wichtiger Punkt dafür, um wahrzunehmen, was da passiert in der Bundesrepublik gerade. Das heißt, unbedingt anschauen, unbedingt lesen. Eine ganz wichtige Sache auch für die Entwicklung hier in Berlin vor Ort. Es ist so, dass es natürlich auch gibt dann Schwerpunkte, die nicht regional sind, sondern Schwerpunkte des militärisch-industriellen Komplexes mit Anbindung an die Politik in bestimmten Branchen. Die Drohnenindustrie ist sicher ein ganz wichtiger Branch. Und da kann man jetzt dann auch eingehen auf die Denkfabriken und auf die Lobbyorganisationen. Es gibt ein schönes Beispiel dafür. Das Beispiel betrifft genau dieses Wachstum der Drohnenindustrie. Das kommt ja nicht aus dem Nix. Das ergibt sich militärisch aus den Erkenntnissen, die Militärs aus dem Ukraine-Krieg gezogen haben. Das hat dazu geführt, dass einige ehemalige Militärs gesagt haben, wir müssen was tun. Wir bauen Drohnen-Startups auf. In dieser Drohnen-Startup-Industrie sind einige ehemalige Bundeswehrleute dabei, die aus ihrer militärischen Erfahrung heraus gesagt haben, wir brauchen das. Natürlich haben die sich dann an die Wirtschaft gewandt. Und eine der ersten Adressen für die ist zum Beispiel dann auch eine Denkfabrik, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die hier in Berlin sitzt. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hat einen Präsidenten, das ist der Tom Enders im Moment. Tom Enders, seinerseits ein Major der Reserve, also auch ursprünglich mal aus der Bundeswehr kommend, war dann lange der Chef von Airbus, ne, und Airbus war über halt die Militärproduktion, die dieser Konzern hat, natürlich ganz wichtig in der Rüstungsindustrie. Und Tom Enders ist jetzt jemand, der sich hinter die Drohnenindustrie klemmt. Es gab Anfang letzten Jahres gab es ein Papier aus der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ne, aus dieser Denkfabrik, in der lang und breit gesagt wurde, die Bundeswehr muss sich auf den Zukunftskrieg vorbereiten. Viele Dinge drin, also Satelliten, was weiß ich, Hightech-Kram, KI sowieso, ne, aber eben auch Drohnen. Drohnen müssen her. Und das hat der Tom Enders in dieses Papier reingeschrieben, der gleichzeitig in eben der Drohnen Industrie selber in den Gremien eines dieser Unternehmen aktiv ist und der selber natürlich auch gute Verbindungen in die Politik hat. Also man kann an diesem Beispiel sehr gut sehen, wie das alles zusammenwirkt, ne? Die Verbindungen zwischen eben Denkfabriken, der Wirtschaft, auch dem Militär und dann in die Politik hinein. Und solche Beispiele gibt es viele. Wenn man sich da an die Recherche macht, wird man da sehr viel finden. Und das sind praktisch die Keime dieses neuen politisch-militärisch-industriellen Komplexes, der letztlich die deutsche Gesellschaft transformieren wird. Und das ist, glaube ich, tiefgreifend. Also Militarisierung wird was sein, was möglicherweise auch ein Wert werden wird, ne, in dieser Gesellschaft. Und eine Gesellschaft in Deutschland, die den Wert Militarisierung hat, das kennen wir aus der Geschichte. Und das sollten wir, glaube ich, für die Zukunft verhindern.
Fabian, wie wäre deine Einschätzung? Gibt es gerade so ein Schiff, dass die Situation ähnlich wird wie in den USA? Oder wie schätzt du es ein?
Also ich würde auch sagen, Jörg hat ja schon angesprochen, das, was bisher die Situation in Deutschland von deren USA unterschieden hat, war einfach das Volumen der Rüstungsindustrie. Aus der ökonomischen Stärke einer bestimmten Industriebranche ergibt sich natürlich automatisch auch ein hohes politisches Gewicht. Das ist ein Prozess, der, Jörg hat schon darüber gesprochen, sich in Deutschland momentan verschiebt. Wir haben ja mittlerweile Pläne, dass mittelfristig das deutsche Kriegsbudget auf bis zu 200 Milliarden Euro pro Jahr steigen könnte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und man muss sagen, dass ein Prozess ist, der nicht nur von politischer Seite vorangetrieben wird, sondern wesentliche Sparten des deutschen Kapitals reißen sich darum, in diese entstehende Kriegswirtschaft reingehen zu dürfen, ihre Produktion von einer zivilen auf eine militärische umzustellen. Ich glaube, man muss an der Stelle sich nochmal kurz anschauen, warum es eigentlich für einen Industriekapitalisten so reizvoll ist, in einer Kriegswirtschaft zu sein. Wir sind jetzt in Deutschland noch nicht in einer voll entfalteten Kriegswirtschaft. Die werden wir auch in der Form, wie wir sie in den Weltkriegen gesehen haben, nicht haben, bevor wir wirklich in einem Großkrieg stehen. Aber wenn wir uns mal das die extremste Ausprägung davon, die deutsche Industrie oder auch die Industrie anderer kriegführenden Staaten in den beiden Weltkriegen anschauen, dann ist es eine Situation, in der für das Industriekapital die Rüstungsproduktion eine Art Gelddruckmaschine ohne unternehmerisches Risiko ist. Wir hatten in beiden Weltkriegen eine Situation, dass eigentlich die gesamte Planung der Unternehmen, die gesamte Auftragvergabe der Unternehmen vom Staat übernommen wurde. Der Staat hat ein Unternehmen vorgegeben, das und das produziert ihr in der und der Menge unter den und den Bedingungen. Die Kapitalisten wurden aber nicht enteignet. Die blieben weiterhin die Eigentümer ihrer Unternehmen, haben gigantische Dividenden ausgeschüttet bekommen, aber ohne jedes unternehmerische Risiko. Man hatte eine Situation, in der der Staat der einzige Abnehmer war, der sehr hohe Preise zahlte und der im Voraus die Abnahme der gesamten gesamten Produktion garantiert. Das ist ja für einen Industrieunternehmer, für einen Industriekapitalisten das Idealszenario. Das ist nun gerade in Deutschland besonders interessant, weil die deutsche Industrie ja in vieler Hinsicht momentan dabei ist, komplett den Anschluss zu verlieren gegenüber den Ukraine, gegenüber China im Bereich der Technologieunternehmen, aber auch gegenüber den USA. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland jetzt die Autoindustrie, die jahrzehntelang der tragende Pfeiler der deutschen Exportwirtschaft war, die momentan von China gerade vollkommen überfahren wird. Das ist ein Prozess, der in dieser Dramatik der letzten Jahre, glaube ich, in großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit immer noch nicht so ganz angekommen ist. Die chinesischen Autoexporte sind, ich habe gerade vor 3 Tagen eine Statistik dazu gesehen, ich glaube mittlerweile ungefähr auf dem 3-fachen Niveau der deutschen Autoexporte. Und die deutschen Autoexporte waren noch vor 5 bis 10 Jahren immer mehrfach höher als die chinesischen. Es ist zwar so, dass immer noch das absolute Volumen der deutschen Exporte von zivilen Industrieprodukten sehr hoch ist, es gibt aber seit Jahren kein Wachstum mehr und tendenziell einen Zerfall gegenüber der chinesischen Konkurrenz. Es sieht noch krasser aus, wenn wir uns den Bereich der Technologieunternehmen anschauen, wo das deutsche Kapital einen vollständigen Anschluss gegenüber China und den USA verpasst hat. In den großen Tech-Unternehmen, da gibt es einfach keine deutschen Unternehmen, da gibt es auch fast keine europäischen Unternehmen. Das ist einfach eine Branche, wo das europäische, das deutsche Kapital mittlerweile technologisch komplett verloren ist. Was sie können, ist die Massenherstellung von traditionellen Industriegütern, aber auch die zu Preisen und zu Bedingungen, die kaum noch wettbewerbsfähig sind. Und eine Kriegsproduktion bedeutet jetzt, dass man sich dieser Konkurrenz überhaupt nicht mehr stellen muss. Der Staat nimmt einem die gesamte Produktion ab. Der Staat zahlt auch, weil er ein Interesse daran hat, aus strategischen Gründen, dass diese Produktion möglichst im eigenen Land stattfindet, man es nicht exportieren muss, unnormal hohe Gewinnmargen, die man mit dem Export von Zivilgütern nicht erlangen konnte. Es ist vor ein paar Monaten im Spiegel eine sehr gute Reportage erschienen, bei der ich auch ein eigenes Video gemacht habe, ein kurzes, in dem dargelegt wird, wie riesige Bereiche zum der Autozuliefererindustrie aktiv darum buhlen bei staatlichen Stellen, dass sie doch bitte auch Rüstungsproduzenten werden dürfen, weil es als eine Problemlösung, als eine Krisenlösung betrachtet wird. Das heißt, ich glaube schon, dass wir in Richtung eines militärisch-industriellen Komplexes wie den USA gehen. Das ist ein beidseitiger Komplex, beidseitige Tendenz von Politik und Kapital.
Wir haben uns jetzt mal kurz die Frage an Jörg, an dich gerichtet, wie das so in den letzten 30 Jahren ungefähr waren die Interessen der herrschenden Klasse stringent, was hat sich verändert, wie sieht das heute, also du weißt bloß, wo du kommen sollst.
Ich glaube, man kann das recht gut parallel beobachten, wie die Interessensentwicklung und auch die politische Entwicklung parallel verlaufen ist, zum einen wirklich auf der rein politischen Ebene und dann auch auf der militärischen Ebene. Das lässt sich seit den 90er Jahren sehr gut nachverfolgen. Ich meine, wenn wir jetzt mal uns im Kopf zurückversetzen in die 90er Jahre, das war eine andere Welt. Da ging es erstmal drum für die deutsche Politik, natürlich auch für die deutsche Wirtschaft, für das deutsche Kapital. Da hat sich der Osten neu geöffnet, also Osteuropa. Und das war erstmal das große Ding, praktisch auf der einen Seite natürlich die EU weiterzuentwickeln. Also die haben die EU damals auf vielen Ebenen weiterentwickelt, unter anderem bestes Beispiel der Euro, eine gemeinsame Währung eingeführt. Und gleichzeitig haben sie eben den sich öffnenden Osten da praktisch ja erstmal ökonomisch erobert, mehr oder weniger, dann durch die EU-Osterweiterung das Ganze eingebunden. Und gleichzeitig kann man sehen, dass die Bundeswehr damals genutzt worden ist, um deutsche Militäreinsätze im Ausland wieder hoffähig zu machen. Das war ja vorher völlig außer Frage. Das ging überhaupt nicht, die Bundeswehr ins Ausland. Und das fing schon 1990 an mit ersten kleinen Einsätzen. Dann kamen Einsätze unter UN-Mandat, Sanitätssoldaten in Kambodscha. Das würden die heute überhaupt nicht mehr machen, glaube ich, weil es ihnen zu doof ist. Aber das haben die damals gemacht, um einfach wieder die Tatsache, dass sie deutsche Soldaten ins Ausland schicken können, zu normalisieren. Das ist gelungen, dann mit NATO-Einsätzen bis hin zum Kosovo-Krieg, Kampfeinsatz der erste. Und das war dann die Situation in den 2000er Jahren, als die EU-Osterweiterung verlief auf der einen Seite. Und die EU-Osterweiterung ist natürlich eine, die spezifisch im Interesse des deutschen Kapitals war. Ost- und Südosteuropa ist historisch immer das Expansionsgebiet des deutschen Kapitals gewesen, das in den Kolonien in Afrika und Asien zu spät gekommen ist, zu spät in Anführungszeichen, aber das halt dann nach Osten expandiert hat. Und da haben dann verschiedene Entwicklungen eingesetzt auf politischer, militärischer Ebene. Politisch erstmal die Entwicklung, dass das natürlich Stress gab irgendwann mit der Ostexpansion, weil einfach, wenn man auf die Landkarte schaut und immer weiter nach Osten geht, irgendwo ist dann da Russland. Also allein geografisch. Und Russland ist ein Staat, das der auch eigene Interessen hat, ne, kapitalistische Interessen heute, völlig klar. Aber von daher ist Russland auch ein Staat, ein relativ großer und immer noch starker Staat, der kein Interesse daran hat, dass ein anderes Bündnis, nämlich Deutschland und die EU sozusagen in seine Interessensphäre reinrockern. Und von daher, ne, also dieser Konflikt zwischen Deutschland und Russland, der sich da angebahnt hat, oder der EU und Russland, wenn man so will, das ist einer, der einfach auch wirklich und ja auch historisch nicht neu ist, ne, gab es ja schon zweimal vorher in der Geschichte. Und das ist aber zusammengefallen mit einer Entwicklung, wo dann die Bundeswehr immer mehr ins Ausland geschickt wurde, Afghanistan-Krieg, ne, dann der Krieg in Mali, wo die Bundeswehr hingeschickt worden ist. Und du hast vorhin erwähnt, das Papier die von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dem John Marshall Fund, neue Macht, neue Verantwortung, da wurde dann wirklich skizziert, wie die Bundeswehr eben als Instrument deutscher Machtpolitik auch wirklich im Ernstfall weltweit eingesetzt werden soll, um die Handelswege zu sichern. Ne, und aber das war dann wiederum genau die Zeiten, also die Bundeswehr expandiert, geht nach Mali, geht, was weiß ich, ans Horn von Afrika, überall hin. Ne? Startet dann übrigens interessanterweise auch ihre ersten großen Manöver in Richtung Asien-Pazifik-Region. Ne? Inzwischen gibt es Weltumsegelungen von der Marine, die sind echt größenwahnsinnig geworden. Ne? Und die Luftwaffe schickt Flugzeuge rund um die Welt, um zu wirklich rüberzubringen. Klar, in einem großen Konflikt in der Asien-Pazifik-Region, also sprich in einem potenziellen Krieg zwischen den USA und China, denn das, wäre die Bundeswehr mit dabei. Ne? Also so diese gewaltige Expansion der Bundeswehr, die man da sehen kann. Und auf der anderen Seite aber gerät gerade in Europa halt dieser sich anbahnende Konflikt zwischen Deutschland und Russland, der wird immer schärfer und der crasht dann. Ne? Und zwar 2014 schon mit den Maidan-Protesten und dem Umsturz in der Ukraine, wo Russland gesagt hat, ne, also einfach mal analytisch gesprochen, ohne das jetzt bewerten zu wollen, das wäre eine völlig andere Frage, aber wo Russland gesagt hat, okay, da halten wir machtpolitisch gegen, ne, das werden wir nicht tolerieren, dass eben die Ukraine uns auch noch weggenommen wird. Und ja, dann kam es zu dem bekannten Crash mit der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation und großes Hin und Her. Und anstatt da irgendwie zu deeskalieren, hat man weiter eskaliert und die Bundeswehr dann auf den großen Konflikt mit Russland eben vorzubereiten begonnen. Ich glaube, 2014 ist da eben der große Einschnitt gewesen, wo dann wieder angefangen wurde, die Kampfpanzer zu beschaffen zum Beispiel. Ne, die man vorher hat man gesagt, die braucht man nicht mehr. Ne, aber dann hat man gesagt, klar, gegen Russland braucht man die. Und wo diese gesamte Aufrüstung, die man heute sehen kann, auch wieder Verstärkung der Bundeswehr, ne, bis hin zur Wehrpflicht, eigentlich letztlich angefangen hat. Das wäre so die Entwicklung, die grobe Entwicklung in den letzten 30, 35 Jahren, denke ich. Und das Ergebnis ist, wo wir heute sind.
An dich, Fabian. Vor exakt 4 Jahren hat Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen. Für viele von uns war das eben nichts Überraschendes. Das war nicht die Zeitenwende, wie sie proklamiert wurde, sondern es war eigentlich ein Plan, der in der Schublade war. Du beschäftigt sich seit vielen Jahren eben mit der Frage von Aufrüstung, dem ganzen Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung. Wie schätzt du diese Aufrüstungskampagne der Zeitenwende ein? Die Rede Kriegstüchtigkeit, ist das was Neues oder ist das einfach eine neue rhetorische Formulierung?
Also es ist natürlich so, dass das Jahr 2022 eine Eskalation und eine Beschleunigung dargestellt hat der Tendenzen, die vorher schon angelegt waren, aber diese Tendenzen sind nicht neu. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass lange Zeit in den 90er und 2000er Jahren tatsächlich die BRD in Relation zu ihrem ökonomischen Gewicht im Vergleich zu anderen imperialistischen Mächten ein relativ niedriges Militärbudget hatte. Also auch in Relation zum amerikanischen, zum britischen, auch zum französischen Militärbudget. Das hat sich aber schon vor 2022 deutlich verschoben. Ich glaube, man muss einen Blick werfen auf die materiellen Hintergründe, warum das deutsche Militärbudget lange Zeit so relativ niedrig war und warum es sich dann gesteigert hat. Es ist ja nicht in erster Linie so, dass nur die ideologischen Vorurteile in den Köpfen der Politiker darüber entscheiden, wie ihre Militär- und Außenpolitik aussieht. Es ist nicht so, dass um 2010, 2015 die deutschen Politiker plötzlich von einem Militarismus-Virus im Kopf erfasst wurden, dass sie aus irrationaler Weise dazu gebracht hat, dass jetzt plötzlich unbedingt Panzerparaden in Berlin haben wollen und deswegen muss aufgerüstet werden. Was sich geändert hat, war der geopolitische Rahmen, in dem der deutsche Imperialismus stattfindet. Der deutsche Imperialismus ist jahrzehntelang als Juniorpartner im Fahrwasser des US-Imperialismus gefahren. Man hat sich darauf verlassen, dass die USA die grobe Arbeit für einen machen würden, dafür, dass man sich ihnen politisch unterordnet. Dass man davon profitieren konnte, wenn die USA irgendwo auf der Welt einen Markt freikämpfen, wenn sie irgendeinen Rivalen des westlichen Kapitals beseitigen, dann wird das deutsche Kapital etwas untergeordnet, aber halbwegs gleichberechtigt davon mitprofitieren. Das Erste, was sich verschoben hat, war die Tatsache, dass ab den späten 90er, 2000er Jahren langsam erkennbar wurde, dass für den US-Imperialismus das Gewicht Europas in den Hintergrund zu treten beginnt gegenüber dem Kampf um die Dominanz in Ostasien mit dem Aufstieg Chinas. Das andere war, dass in den 90ern, 2000er Jahren der westliche Imperialismus im Allgemeinen und der deutsche Imperialismus im Speziellen ja eigentlich keine relevanten Gegner hatte, für die man große Streitkräfte gebraucht hätte. Der sowjetische Block war zusammengefallen. Russland, das größte Nachfolgestaat, war im Zuge der apokalyptischen Zustände der kapitalistischen Restauration der 90er Jahre jahrelang vollkommen handlungsunfähig, innerlich quasi am Ende. China war im Aufstieg begriffen, aber immer noch eine in den 90ern, 2000ern sehr, sehr untergeordnete Macht gegenüber dem westlichen Imperialismus. Wir hatten jetzt eigentlich die doppelte Entwicklung, dass einerseits Russland sich unter der Regierung Putins innerlich wieder konsolidieren konnte. Zwar nicht die Machtfülle der Sowjetunion erreichen konnte, aber doch wieder eine sehr ernstzunehmende kapitalistische Großmacht wurde. Dass andererseits China dabei war, sämtliche westlichen Imperialmächte zu überflügeln im ökonomischen Gewicht. Und man hat gesehen, dass insbesondere in Europa, wo nun mal die Hauptinteressen des deutschen Kapitals liegen, man, um mit einem wiedererstarkten Russland, um die ökonomische Dominanz in Osteuropa kämpfen zu können, man zukünftig auch bereit sein müsste, einen großen Landkrieg zu führen mit massenhaften Landstreitkräften, was eben jahrelang überhaupt nicht der Fall war. Man brauchte Streitkräfte eigentlich nur noch für eine Art imperialistischer Polizeieinsätze im globalen Süden gegen vollkommen unterlegene Milizen, gegen Kleinarmeen von Kleinstaaten. Wir haben so als erstes öffentliches Warnsignal, dass dieser Shift in der Interessenlage der deutschen Außenpolitik auftritt. Da erinnere ich mich noch daran, die Rede, die Horst Köhler als Bundespräsident 2010 gehalten hat, in der er in einer wirklich sehr erfrischenden Deutlichkeit ausgesprochen hat, dass es in den deutschen Kriegen nicht um Moral, Menschenrechte und Freiheit geht, sondern um die Sicherung der deutschen Machtinteressen und der Stellung des deutschen Kapitals auf dem Weltmarkt. Also Köhler hat wirklich fast wie ein umgedrehter Marxist gesprochen. Er hat sehr deutlich dargelegt, dass es in erster Linie in Afghanistan darum geht, die Herrschaft über Handelswege in Zentralasien für die Weltstellung des deutschen Kapitals sicherzustellen. Das hat damals noch ziemliche Empörung auch im liberalen Bürgertum ausgelöst, wo teilweise noch so eine Stimmung war, naja, das sind so Sachen, die denkt man sich, aber das sagt man doch nicht. Und die Empörung darüber war so stark, dass Köhler sich genötigt hat, damals noch zurückzutreten. Aber er hat damit eben den Diskurs verschoben. Nachdem ein deutscher Spitzenpolitiker einmal öffentlich ausgesprochen hat, was Sache ist, konnte man sich weiterwarnen. Ihr habt in eurer Einleitung schon erwähnt, die Sicherheitskonferenz von 2014, die in der öffentlichen Darstellung so einen Wendepunkt darstellt, wo das westliche, eben der westliche Imperialismus und auch die BRD, das erstmal wirklich öffentlich mit einem Selbstbewusstsein auftreten, wir sind potenziell zu einem Großkrieg für die Sicherung unserer Stellung in Europa bereit. Und das ist eine Tendenz, die langsam dann so um 2010, 15 begonnen hat, dass auch das deutsche Militärbudget jedes Jahr ein bisschen erhöht wurde. Also wir haben einen Anstieg, einen deutlichen Anstieg der deutschen Militärausgaben schon nach vor 2022, aber 2022 ist dann natürlich der Punkt, wo man einerseits die Gelegenheit ergreift, die öffentliche Empörung über die Invasion der Ukraine auszunutzen, jetzt eine vollkommen eskalierende Mega-Aufrüstung als einen rein defensiven Akt darzustellen. Man andererseits an der Realität des Ukraine-Kriegs gesehen hat, dass das Konzept der bisherigen Berufsarmee, die eigentlich aus einer kleinen Zahl von spezialisierten Hightech-Militärtechnikern besteht, nicht mehr tragfähig sein würde im Großkrieg gegen Russland, dass man dort einen wirklichen Massenkrieg mit tausenden Panzern, mit tausenden Geschützen, mit Millionen Drohnen führen würde, dass man dafür für einen Entscheidungskampf in Osteuropa um die Stellung des deutschen Kapitals dieser Armee bräuchte. Das heißt, ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination 2022 von der Realisierung mit der aktuellen Struktur der Bundeswehr können wir im künftigen Krieg nicht gewinnen und eine Ausnutzung der öffentlichen Meinung, dass man eben zum Schluss kommt, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, unseren eigenen Militarismus als defensiv verkaufen zu können.
Meine Frage jetzt gleich, welche Folgen hätte denn solche eine Umstellung der Kriegswirtschaft für uns als normale Bevölkerung?
Ich glaube, dass man da bei der Form, wie konkret in Deutschland diese Aufrüstung stattfindet, zwei Aspekte besonders hervorheben sollte. Der eine ist, dass die Finanzierung der Hochrüstung in Deutschland tatsächlich so strukturiert ist, dass die Aufrüstung wirklich ganz direkt und unmittelbar den Lebensstandard der Massen senkt. Ihr habt in eurer Einleitung schon erwähnt, diese Märzschen Kriegskredite, die Anfang letzten Jahres beschlossen wurden, das ist hier wirklich eine Ungeheuerlichkeit. Und es ist schon bemerkenswert, dass auch zum die reformistischen Massenorganisationen wie Gewerkschaften, wie Linkspartei das relativ wenig thematisieren. Man muss noch mal in Erinnerung rufen, was dieses Märzprogramm bedeutet. Die Schuldenbremse, die ohnehin schon ein Unding war, das zu einer vollkommen desaströsen Wirtschaftspolitik genötigt hat, wurde partiell aufgehoben, aber nur für Kriegsausgaben. Die Schuldenbremse gilt weiterhin in allen anderen Bereichen des Haushalts. Und das bedeutet, dass alles, was man heute an Schulden aufnimmt, um die Aufrüstung zu finanzieren, aus den anderen Budgetposten finanziert werden muss. Man hat gleichzeitig ein Infrastrukturprogramm beschlossen, das für einige Jahre hohe Ausgaben für die zivile Infrastruktur als eine Art Ausgleich, Trostpflaster bedeutet. Aber das Ding ist eben, dass dieses Infrastrukturprogramm auf ein paar Jahre beschränkt ist, während die Aufhebung der Schuldenbremse für Kriegsausgaben unbegrenzt ist. Das heißt, ab dem Moment, wo das Infrastrukturprogramm ausläuft, müssen alle Ausgaben für die Kriegsfinanzierung künftig durch Kürzungen in anderen Budgetbereichen ausgeglichen werden. Je nachdem, wie groß nun tatsächlich die Aufrüstung ausfällt, ob wir am Ende ein Jahresbudget von 120, 150, 200 Milliarden Euro, bedeutet, dass das irgendeine noch so vorsichtige reformistische Politik in einem linken Sinne gar nicht mehr möglich ist. Dass jede künftige Regierung der BRD gezwungen sein wird, Sozialstaat und zivile Infrastruktur kaputt zu sparen, um die Zinsen für die Aufrüstung aufbringen zu können. Das ist der eine Aspekt. Der andere, der mir sehr relevant scheint, ihr habt selbst schon ein bisschen darüber gesprochen, ist der, dass mit einer zunehmenden Wachstum, mit einem zunehmenden Wachstum der Bedeutung der Kriegsindustrie auch eine politische Motivation steigt, die Masse der Bevölkerung, auch und gerade der Arbeiterin, in ihren ökonomischen Interesse an diese Aufrüstung zu binden. Wenn wir tatsächlich in den nächsten Jahren einen Shift in Deutschland haben, dass die Kriegsindustrie die größte Branche der deutschen Industrie wird, und wenn es Millionen Arbeiterinnen direkt dort arbeiten oder in ihren Zulieferindustrien, dann haben wir eine Situation, der plötzlich sehr große Teile der Bevölkerung sich ökonomisch an die Aufrüstung gebunden sehen. Wenn man in irgendeiner strukturschwachen ostdeutschen Region den Leuten sagt, wollt ihr lieber die Werkschließung eures nicht mehr wettbewerbsfähigen zivilen Industriebetriebs und Massenarbeitslosigkeit in eurer Region oder staatlich garantierte Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie mit überdurchschnittlichem Lohn, dann kann man sich denken, wie gut die Position von antimilitaristischer Agitation dort aussehen wird. Ich glaube, dass das auch ein Aspekt ist, der in der Aufrüstungsdebatte bei der Entscheidung, mehr und mehr Rüstungsindustrie in Deutschland selbst aufzubauen, statt beispielsweise aus den USA zu importieren, was man weiterhin in hohem Umfang macht, aber sich langsam davon ein bisschen wegbewegt, auch eine Rolle spielt. Man möchte, dass auch die eigene Bevölkerung in ihrem ökonomischen Interesse an die Aufrüstung gebunden wird. Das ist ein Problem, für das wir, glaube ich, noch keine Patentlösung heute haben. Wie wir in einer Situation der kapitalistischen Staatenkonkurrenz, wo eben das deutsche zivile Kapital tatsächlich ins Hintertreffen gerät, die Bevölkerung davon überzeugen können, dass es nicht in ihrem Interesse ist, diese wegbrechende zivile Industrie zu ersetzen durch eine Rüstungsindustrie. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Bedingungen reformistischer linker Politik durch die Kriegsfinanzierung quasi unmöglich gemacht werden. Ich glaube, dass auch die Agitationsbedingungen für antimilitaristische Positionen sich umso mehr erschweren werden, je größer die Rüstungsindustrie in Deutschland tatsächlich werden wird.
Meine Bitte wäre eigentlich, ob du noch mal grob umreißen kannst, was du in dem Artikel ausführst und vor allem darauf eingehst, welche Auswirkungen hat das eben auf diesen Themenbereich Dual-Use-Sektor beziehungsweise allgemein auf die zivile Produktion oder auch auf die zivile Infrastruktur.
Ja, der Hintergrund ist da schlicht und einfach ein militärstrategischer. Es war ja im Kalten Krieg immer so, da war klar, Deutschland, also die Bundesrepublik war Frontstaat, Punkt. Das war ganz einfach so. Heute ist es ja so, dass in einem großen Konflikt, in einem möglichen Krieg gegen Russland natürlich die Front weiter östlich verlaufen würde, östlich von Polen und den baltischen Staaten. Und in einem solchen Szenario ist ja völlig klar, dass natürlich dann an die Front der Nachschub hingekarrt werden muss. Es müssen erstmal die Soldaten an die Front gebracht werden, auch die Waffen, ne? Und umgekehrt müssen von der Front dann auch die Verletzten, die nicht direkt da behandelt werden können, zurückgebracht werden in Krankenhäuser. Und in diesem Szenario ist es rein geografisch so, dass Deutschland zur Drehscheibe wird. Das ist klar, französische Soldaten zum Beispiel, die Richtung Osten müssten, die müssten durch Deutschland durch, auch britische Soldaten müssten durch, US-Soldaten sowieso, die würden dann irgendwo in Hamburg oder wo auch immer landen, die Waffen würden, also die Panzer würden dort im Hafen ankommen. ankommen und dann würde das ganze Zeug eben weiter verschifft in Richtung Ostfront, was es ja dann ist, ne, in einem solchen Kriegsszenario. Und das bedeutet zum Ersten natürlich, da muss die Infrastruktur funktionieren. Also es geht nicht, dass die Panzer da über, oder ne, also die Rheinbrücken, man kann nicht die nächste Panzerschlacht auf den Rheinbrücken bei Leverkusen verlieren, bloß weil die Brücken zusammenbrechen. Ne, also das geht nicht. Das heißt, die müssen renoviert werden und das werden sie ja gerade schon. Oder auch die Bahnstrecken. Ne, also das kann nicht angehen, dass die in Hamburg ankommenden US-Panzer dann irgendwo stecken bleiben, weil die Bahn nicht funktioniert. Ne, und also die Bahn ist tatsächlich für Militärlogistiker im Moment ein Horrording. Ne? Die haben da wirklich, also nicht nur die zivile Bevölkerung, sondern auch die. Insofern wird da wirklich gerade sehr viel Geld reingesteckt und vorzugsweise tatsächlich in Verbindungen von Ost nach West. Ne? Das sind die Vorzugsverbindungen. Werden natürlich auch andere finanziert, ne? Man kann es nicht ganz so platt machen, aber das ist schon der Schwerpunkt gerade. Das ist so die eine Sache, aber das hat viel weiterreichende Folgen. Ne? Denn die Transporte müssen im Ernstfall übernommen werden. Wer macht das? Die Bahn zum Beispiel. Ne? Das machen zivile Bahnmitarbeiter, die dann halt die Panzer darüber fahren müssen. Oder auch Transporte, die über die Straße gehen. Ne? Die Leute, die die Transporter fahren, also die Soldaten, die Transporter fahren, die fahren ja nicht einfach wie eine Maschine endlos durch. Ne? Die müssen irgendwo übernachten. Ne? Dann müssen die ganzen Fahrzeuge betankt werden. Die müssen repariert werden. Es muss Verpflegung für die Truppen besorgt werden. Das heißt, das ist ein riesiger Bereich an Logistik, der dann daran geknüpft ist an diese Truppentransporte durch Deutschland hindurch. Und das muss alles vorbereitet werden. Und das machen nicht die Bundeswehrsoldaten, denn die müssen kämpfen im Osten. Das machen auch nicht Reservisten, denn wenn die nicht im Osten sind, dann müssen die Kasernen bewachen und also mit Waffen da rumtouren. Das machen dann Zivilisten. Das machen zum Teil Unternehmen, die jetzt schon angefragt worden sind, die jetzt schon eingebunden sind in diese Planungen, die zum Teil diese Planungen schon ausgetestet haben. Also es gab ein Beispiel, wo ein Militär, also so ein Feldlager, irgendwo in Ostdeutschland schon aufgebaut worden ist, um mal zu schauen, ob das funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, oh, dumm, der Parkplatz ist zu klein, ne? Wir müssen das Lager teilen, schlechte Sache. Ne? Also die werden das jetzt irgendwie verbessern in ihren Planungen. Diese Dinge laufen gerade schon. Und wer macht denn das alles, das Essen kochen, ne? Die Dinger da betanken, also eine Tankstelle bedienen, das kann auch ein handwerklicher Depp wie ich machen. Ne? Und wir werden da rangezogen in solchen Fällen, ne? Im Ernstfall dann. Das heißt, das ist was wirklich auch die zivile Bevölkerung im Ernstfall direkt betrifft. Und nicht nur die zivilen Unternehmen, die da eingebunden worden sind. Umgekehrt natürlich die Verletzten, die zurückkommen aus dem Osten, ne? Die werden, ihr habt es vorhin ja schon angesprochen, ne? Die werden natürlich in die Krankenhäuser hier gesteckt werden und die Ärzte und Ärztinnen müssen auf die speziellen Verletzungen, die im Krieg entstehen, vorbereitet sein. Die müssen das können, damit umgehen. Die Krankenhäuser werden teilweise jetzt schon unter die Erde verlegt. Ne? Also Neubauten, die sehen bestimmte Einheiten von den Krankenhäusern unter der Erde vor, damit bei Luftangriffen die halt nicht zerstört werden, ne? Damit die das überstehen. Das heißt also, diese Militarisierung wirklich des zivilen Bereichs, die ist in vollem Gange, gerade jetzt schon. Und je ernster das wird, natürlich ist es dann auch so, das habt ihr auch schon angesprochen, ne, die Produktion dann umgestellt werden muss. Denn wenn man plötzlich viel, viel mehr Munition braucht, ne, dann wird, was weiß ich, eben nicht mehr produziert, sondern dann werden in einem zivilen Betrieb, dann wird dann da halt auf Munitionsproduktion umgestellt, da wo es machbar ist technisch. Ne. Das heißt, man sieht, wie zum Teil die Dinge jetzt schon im Gang sind, ne, also wie jetzt schon wirklich vorbereitet wird und Maßnahmen getroffen werden für eben die Einbeziehung eben auch ziviler Unternehmen, auch von Zivilpersonen und die Pläne werden schon längst erstellt, wie das dann eben auch im Kriegsfall sein soll. Der zentrale militärische Plan dafür heißt Operationsplan Deutschland. Der ist angeblich inzwischen weit über 1000, wohl über 1200, vielleicht sogar 1400 Seiten stark. Die Angaben weichen voneinander ab, denn sie weichen auch deswegen voneinander ab, weil das Ding nicht öffentlich bekannt ist. Das wird geheim gehalten. Aber da steht das alles wirklich schon fixfest drin, wie das im Ernstfall dann eben sein soll. Ja, das ist unsere Zukunft.
Ihr seid im Freien Radio Potsdam im Salatschatten mit Jobst. Zu hören waren heute Herbert Auinger mit Betrachtungen zum deutschen Imperialismus. Podcast kein Kommentar, sowie Jörg Kronauer und Fabian Lehr zu MIK, PMIK und Rüstung. Deren vollständige Debatte ist zu finden auf YouTube im Kanal der Kommunistenkneipe. Die nächsten Salatschatten gibt's am 2. und 4. Montag im Monat, 20 Uhr am 2. und nachts um 4, also Dienstag am 4. mit jeweils neuem Inhalt. Jobst sagt Tschüss.
Licht aus, Messer raus, haut ihn, dass die Fetzen fliehen. Licht aus, Messer raus, schmeiß den Kerl zum Fenster raus.
Hey, ho, Fenster auf!
Haut ihn, dass die Fetzen fliehen.
Hey, ho, Fenster auf!
Schmeiß den Kerl doch raus. Kinder, halt die Luft an, ihr steht vorm Ruin. Haben nichts anzuziehen, nur noch Klotzpantin. Ganz egal, man stolzt auch damit durch Berlin. Und mit Proamin wird geschrien.